Guten Morgen, Thomas.
Guten Morgen, Wolfgang.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Das ist so komisch, wenn man zwei Folgen hintereinander aufnimmt und dann so tut, als wäre es wieder eine neue. Wolfgang, ich bin immer noch genauso aufgedreht wie das letzte Mal. Ich habe immer noch die Folge mit den Weltraumhandwerkern und dem Blood Flow Restriction Banging verkraftet. Wolfgang, wie geht's? Was ist los? Du hast gesagt, du hast eine Hamza fragt. Los, komm.
Exakt.
Start,
die Hamza,
starte in die Woche.
Die Hamza fragt, da haben wir ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Und ich habe gestern was recherchiert und dann dachte ich, ach, das ist doch ein schöner Fun Fact. Den könnten wir als Hamza fragt umbauen. Und
ja,
zwar,
bitte.
Hamza fragt, Thomas, von wann bis wann gab es die D-Mark?
Ach du heiliger Bimbam. Oh, Alter, jetzt fragst du mich was.
Du darfst jetzt nicht googeln, aber ich habe gestern in dem Rahmen gegoogelt und es ist irgendwie, es ist leicht nostalgisch, wenn man so diese alten Scheine und diese alten Münzen sieht.
Ich kann dir nicht mal sagen, wann die ausgelaufen ist, was total peinlich ist, weil ich mir denke, das müsste man wissen. Ich kann mich noch exakt an das Silvester erinnern. Ich weiß nur, dass ich da ein kleiner Furz war. Ich weiß noch, dass da alle Angst hatten, dass irgendwie, ich glaube, man verwechselt es auch mit der Jahrtausendwende, wo alle Angst hatten, dass die Computer ausfallen. So als würde jetzt kein Computer bis 2000 zählen können. Erinnerst du dich da noch dran?
Klar.
Und dann so, ja, man hat so Angst in Atomkraftwerken und weiß ich nicht wo, ob es da alles zu Ausfällen kommt wegen dem, also was ein Quatsch. Und das verwechsle ich, glaube ich, häufig mit dem Abschaffung der D-Mark. Die war nämlich, war die 2001? Ich hätte gesagt, es ist irgendwie so um die 2001 rum. Und wann wurde die eingesetzt? Die wurde nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt, würde ich sagen. Und ich würde sagen, ein bisschen später, ich würde sagen 1960 ist mein erstes Gefühl gewesen. Ich hätte gesagt 1950 bis 2001.
Okay. Wann bist du geboren? 89, 90?
89, ja.
Okay. Das heißt, du warst 12, als die D-Mark eingeführt worden ist, wenn sie 2001 eingeführt wurde.
Nee, stimmt nicht. Da war ich älter. Ich war älter. Ich habe nämlich noch so ein Euro-Starter-Kit bekommen. Ich würde sagen, da war ich 13, 14, 2004, 2006. Bei der Heim-WM habe ich auf jeden Fall schon mein Pitcher Bier mit Euro bezahlt. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, ich würde sagen, komm, ich bleib bei 2001.
Okay. Die Richtung ist richtig. Es war 48 bis 98.
Nein! Doch, vor der Millenniumswende. Krass. Ja, okay, nach dem Krieg, ja. 1950, ja. 1948, okay. 1948 bis 1998, 50, 40 Jahre. Krass, also mega gute Frage. Krass, dass die nur 40 Jahre am Start war. 48 bis 98, genau. 50 Jahre nur am Start war. Krass, irgendwie hat man so das Gefühl, wenn man als Kind damit aufwächst, das war schon immer so, ne?
Ich konnte mich noch dran erinnern, da war ich nämlich da an die Schule, das ist so mein Eckpfeiler gewesen. Aber eine interessante Frage.
Ja.
Was war die Währung in der DDR?
Bananen.
Mhm.
Bananen und Bananenschalen. Das kostet drei Bananen, drei und zwei Schalen. Nee, ich weiß, was war denn die Währung der DDR? Ja, war das. Ey, gab es da überhaupt eine andere? Sag nur, ob es eine andere gab.
Ja.
Boah, ist das krass. Ich muss sagen, ich bin so schlecht in Geschichte, ne?
Aber ich.
Geschichte, Geografie und Rechtschreibung, also, das ist, da ist ein ganz dünnes Brett. Wobei Geografie nicht, nee, Geografie jetzt, also wenn du mich jetzt nach nationalen Flüssen fragst, keine Ahnung, aber ansonsten, Ja, wobei, so ganz schlecht ist es auch nicht. Nee, ich würde sagen, Geografie ist durchschnittlich, etwas unterdurchschnittlich. Aber Geschichte ist, bin ich schon weak as fuck, ey. Was gab's denn in. Was ist dein schlechtes Themengebiet, Wolfgang? Bier. Komm, von Bier hast du doch überhaupt keine Ahnung.
Nein, da habe ich tatsächlich keine Ahnung. Ja. Deswegen ist mir auch nicht eingefallen, deswegen war es auch für mich nicht relevant. Ja, komm, ich gebe dir mal ein paar Hinweise, denn tatsächlich, ich wusste es auch nicht. Also das war so ein Punkt.
Warte, stopp. Ist es die Ostmark?
Nein.
Ah, okay. Ja, ich habe gedacht, hätte ich mir eingebildet. Ja, sag.
In Westdeutschland gab es 48 bis 98 die Deutsche Mark oder D-Mark.
Die Reichsmark.
Die Reichsmark war da davor. Also das war während dem
Reich. Ja, das weiß ich.
In der DDR war es die Mark.
Aber sagt man, jetzt google ich wirklich, Achtung, ich packe jetzt hier Google aus.
Von 48 bis 90 gab es in der DDR die Mark, also von Ostmark habe ich gestern nichts gelesen. Es war die D-Mark oder die Deutsche Mark in der Bundesrepublik und es gab die Mark in der DDR.
Wolfgang! Also, Mark DDR, Wikipedia. Umgangssprachlich wurde die Mark der DDR M einfach als Mark bezeichnet, in Abgrenzung zur westdeutschen D-Mark, inoffiziell auch als Ostmark bezeichnet.
Davon habe ich nichts gelesen und es ist inoffiziell somit.
Aber hier gibt es sogar Fragen. Wie viel Euro ist eine Ostmark?
Das ist eine gute Frage. Die Frage ist dann, zu welchem Zeitpunkt?
Wie viel Ostmark waren eine D-Mark? Ey, Ostmark, Wolfgang, müssen wir gelten lassen.
Okay.
Danke. Wirklich?
Nee, nicht wirklich, aber...
Ey, Wolfgang, ich verstehe auch nicht ganz kurz, warum bist du immer die Instanz der Gerechtigkeit in diesem Podcast? Warum ist das hier nicht 50-50?
Also grundsätzlich, wenn wir uns die Fakten anschauen, als ich das gestern gelesen habe, weiß nicht, wo das bei Wikipedia stehen soll, denn ich sehe hier nichts von Ostmark. Ich bin gerade bei Wikipedia. Ich habe nämlich gestern nichts von Ostmark gelesen und auch wenn ich jetzt hier bin, ich gehe auf die Suchfunktion und gebe Ostmark ein, dann steht in diesem Wikipedia exakt einmal Ostmark. Ja. Wenn wir jetzt mal schauen, wie oft steht in diesem Wikipedia-Artikel Mark als Beispiel, was schätzt du? 162 Mal. Also allein nur Mark 162 Mal, Ostmark einmal. Verstehst du?
Ja, aber trotzdem. Mein Argument ist einfach trotzdem.
Ist okay. Deswegen sage ich ja, passt.
Okay, sehr gut. Wolfgang, was gibt es sonst noch? Es gibt so ein Hamza-Frag, fand ich ein sehr gutes Hamza-Frag.
Habe ich gestern recherchiert. Ich weiß gar nicht mal, aus welchem Grund ich es recherchiert hatte.
Wolfgang, wie heißt der Urkontinent, von dem alle Kontinente abgebrochen sind oder abstammen? Mal sehen, ob du das weißt.
Das war nicht Eurasien, weil Eurasien müsste quasi... Nee. Urkontinent. Boah. Keine Ahnung.
Eurasien ist ja der...
Ja, ist ja Europa und Asien, ne?
Genau. Ja.
Nee.
Der Ursprungskontinent heißt... Ja, sag.
Einen großen Kontinent am Anfang, von dem alles auseinandergebrochen ist.
Ist so die Theorie. Und wenn man sich jetzt mal zum Beispiel Südamerika und Afrika anschaut...
Das passt genau rein.
Schon irgendwie alles genau rein. Genau deswegen ist es so die Theorie, dass es ursprünglich mal ein riesiger Klumbatsch war. Da wird in der Wissenschaft auch vom Klumbatsch gesprochen.
Der heißt Klumbatsch. Ah, nee, okay.
Nee. Wie gern ich dir das jetzt einfach. Wie gern ich dir das.
Nee, weiß ich nicht.
Ich habe gerade überlegt, ob ich eine Geschichte erzähle. Komm, ich erzähle sie. Okay. Aber ich möchte dafür nicht verurteilt werden, weil ich ein junger, dummer Student war. Also, Okay. Ich hatte einen Austauschstudenten, krasser Typ. Hatte ich das jemals erzählt? Carlos Garcia. Das Witzige ist, den habe ich tatsächlich diese Woche getroffen, nach 10 Jahren wieder. Vielleicht ist deswegen auch präsent. Und Carlos Garcia war Mexikaner, war Erasmus-Student in meiner WG und hat es für einen Mitbewohner ein halbes Jahr eingezogen. Der hat sein PhD, also sein Doktor in Internet Security gemacht. Krasser Typ. Und der war wirklich ultra smart. Der hat zum Beispiel ein Spiel konzeptioniert, das hieß Code and Conquer. Das war in Anlehnung an Command & Conquer. Kennst du noch Command & Conquer?
Natürlich, Alarmstufe Rot.
Ja, richtig, so. Und daran merkt man auch, die Hälfte der Leute, denen ich die Geschichte irgendwann mal erzähle, kennen Command & Conquer nicht mehr. Und er hat Code & Conquer entwickelt. Das ist ein Spiel, wo du durch Programmieren spielst und durch das Spielen Programmieren lernst. Also coden. Und das hat er auch mit großem Erfolg an Universitäten verkauft, die das ihren Schülern zur Verfügung gestellt hat. Der Typ hat damals schon die ganzen Webdesigner, die das für ihn entwickelt haben, die Freelancer hat er alle schon in Bitcoin bezahlt. Das war 2010. Und der hat mir damals auch immer gesagt so, hey Thomas, du musst in Krypto investieren, in Bitcoin. Das war 2015, 2016. Da hat noch kein Mensch irgendwas von einer Blockchain oder so verstanden. Und da hat er immer gesagt, ey, musst du machen, musst du machen. Habe ich damals versucht. Hat nicht geklappt, habe zweimal versucht, mein Konto bei Bitstamp zu verifizieren, hat nicht funktioniert. Und hätte ich damals 500 Euro investiert, Wolfgang, wären daraus zum Peak 60.000 Euro geworden. Krass, ne? Aber das sagt man auch immer so, weil man hätte es bei 10.000 Euro hätte jeder verkauft. Egal. Der Typ, dem habe ich, also jetzt, warum komme ich da drauf? Weil ich dir gerade fast eingeredet hätte, dass der Urkontinent Klumbatsch hieß, was sensationell gewesen wäre. Der hat sehr schnell Deutsch gelernt und hat mich abends immer beim Kochen gefragt, so, wie heißt das, wie heißt das? Und irgendwann habe ich einfach, weil wir haben uns auch immer so ein bisschen gestichelt und verarscht, also der war auch wirklich ganz gut drauf. Und irgendwann, weil wir uns so verarscht haben, hat er mich gefragt, wie heißt eigentlich das, also Leitungswasser? Und dann habe ich gesagt, Schlampe. Und sagt er so, ah ja, okay. Also dann habe ich das aber wochenlang auch durchgezogen. Und dann habe ich gemeint, Carlos, willst du ein bisschen Schlampe? Und er so, ja, ja, bisschen Schlampe. Und dann irgendwann war er dann bei Freuden aus der Uni und da ist es aufgeflogen. Also, okay, die Geschichte hätte es jetzt nicht bedarf. Ich entschuldige mich auch heute noch, aber sensationeller Typ. Wirklich vielleicht einer der smartesten Kerle, die ich jemals kennenlernen durfte. Also, Wahnsinn. Und der Urkontinent heißt Pangea.
Okay. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört.
Okay. So, haben wir da 12 Minuten nichts geredet. Wolfgang, ein paar Fragen, die ich noch auf der Liste habe, oder hast du etwas auf der Liste?
Schieß los.
Wolfgang, das Thema ist zu groß. Machen wir optimale Zeiten für Training. Training spät am Abend ist immer wieder ein Thema, was häufig kommt. Wann sollte man trainieren? Früher war es mir egal als Student. Je älter ich werde, desto sensibler werde ich mit Training spätabends. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich es nicht mehr wirklich gewohnt bin. Aber vor allem, wenn ich sehr schweres Training mache, was mein Nervensystem belastet, dann habe ich echt Probleme einzuschlafen, runterzukommen. Manche haben das Problem, dass sie morgens nicht wirklich trainieren können, weil sie nicht leistungsfähig sind. Mittags oder tagsüber haben die wenigsten Leute Zeit zum Trainieren. Wolfgang, was ist die beste Zeit zum Trainieren? Was ist vielleicht für den normalen Anwender tatsächlich umzusetzen? Und wie finde ich raus, was für mich die beste Trainingszeit ist?
Ich würde es in 2-3 Komponenten aufteilen. Und zwar die erste Komponente ist wahrscheinlich die wichtigste. Es ist, du trainierst dann, wenn du den Kopf hast zu trainieren. Der eine sagt, hey, ich gehe morgens vor der Arbeit, dann habe ich es vom Tisch, bin den ganzen Tag fitter. Der andere sagt, nee, ich gehe abends, dann kann ich abschalten. Und dann habe ich nach einem langen Tag Arbeiten noch diese körperliche Belastung. Der nächste sagt, oh, ich gehe in der Mittagspause, das ist ein optimaler Break in meinem Alltag. Mhm. Das heißt, zum einen ist natürlich persönliche Präferenz, zum anderen ist natürlich auch, was gibt der Alltag her? Die große Frage ist, wann hast du einen Kopf und Zeit zu trainieren? Der zweite Punkt ist, der vor allem mit dem Spätschlafen oder mit dem Spättrainieren zusammenhängt, ist, Training sollte so gelegt werden, dass es den Biorhythmus nicht stört. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich gehe morgens um 6 trainieren, dann ist es biorhythmustechnisch gut, wenn du zwischen 3 und 4 aufstehst. Ansonsten, wenn du einfach um 5:30 oder 5:40 aus dem Bett fällst, dich kurz anziehst, einen Espresso trinkst und um 6 im Training bist, das ist biorhythmustechnisch nicht ideal fürs Training. Andersrum das gleiche Spiel. Wenn du abends um 8 noch ins Gym gehst und dann wirklich auch tatsächlich trainierst und dann um 9 fertig bist, dann ist Cortisol oben, dann wird es halt irgendwo schwierig bis unmöglich, zwischen 10 und 11 pennen zu gehen. Das heißt, das Training hat einen negativen Effekt auf deinen Biorhythmus. Ich bin kein Freund davon, nach 18 Uhr zu trainieren. Also wenn es möglich ist, bitte vor 18 Uhr zu trainieren. der Fokus natürlich hier auch auf den Punkt, wenn es möglich ist. Es gibt Sportarten, so eine klassische Amateursportart, spielt sowas wie Lacrosse oder Rugby, da ist nicht Training um 16 Uhr. Die meisten haben einen Job, das heißt Training ist um 8 oder auch Kampfsport ist so ein Klassiker. Da kannst du natürlich dann auch argumentieren, dass gerade im Kampfsport, was den Wettkampfzeitpunkt angeht, wenn du dann irgendwann einen Kampf hast, der dann irgendwo zwischen 18 und 23 Uhr abends ist, dann ist es nicht so ideal, wenn du normalerweise immer um 8 oder halb 9 pennen gehst und dann auf einmal um 10 leistungsfähig sein sollst. Das heißt, es darauf abzustimmen, macht natürlich auch Sinn, hat aber potenziell einen negativen Effekt auf deinen Biorhythmus. Außer natürlich, du hast quasi die Möglichkeiten, den Biorhythmus dauerhaft anzupassen. Das heißt, es gibt natürlich äußere Umstände, die da eine Rolle spielen. Ziel muss aber am Ende vom Tag sein, im Rahmen der äußeren Umstände das so effizient zu strukturieren. Also Beispiel, eine einfache Sache ist, mit Rugby-Spielern hatte ich viel, auch Lacrosse, Handball, Kampfsport. Das erste Ziel ist, das Training, die Zeit nach dem Training muss komplett darauf ausgelegt sein, das System so schnell wie möglich runterzufahren. Also da ist auch nichts mit, ich komme um 11 nach Hause und koche dann noch groß. Das läuft nicht. Das muss so von vornherein strukturiert sein. Die Regel ist, du musst vor 12 pennen. Das heißt, wenn du bis 10 trainierst, ist es quasi das Ziel der nächsten Stunde, anderthalb. Alles, was du machst, zielt darauf ab, das System runterzufahren. Das heißt, nicht kein Shake trinken, dann nach Hause kommen, dann Hunger haben, dann noch was kochen und dann noch 2 Stunden Call of Duty spielen. Das läuft nicht. Sondern wie gerade schon zweimal erwähnt. Ziel muss dann sein, System runterfahren über Shake, über Supplements, über das entsprechende Abendessen, über entsprechende andere Sachen, um da möglichst wenig Einfluss auf den Biorhythmus zu haben und vor Mitternacht im Bett zu sein. Ja, du möchtest was sagen?
Ja. Nee, perfekt, alles gut. Ich find's aber trotzdem schwierig. Vielleicht kannst du mir nochmal einen Tipp geben, was kann man denn tun, wenn man wirklich schweres Krafttraining programmiert bekommen hat von einem Trainer, der sagt, weiß nicht, wir machen jetzt steigern auf einen schweren Satz oder wir machen 6x1-3 Wiederholungen und jetzt geht's darum, ich muss irgendwie den Trainingsplan, ich möchte ja Fortschritt machen, das ist mein Hobby, ich habe da Spaß dran, ich schaffe es aber nur nach der Arbeit und wie fahre ich denn dann möglichst schnell runter? Also was wären Supplements, hättest du Ernährungsempfehlungen, wo du sagst, okay, das hilft dir runterzufahren, natürlich kohlenhydratreich, hast du schon mehrfach gesagt. Gibt es sonst noch irgendwelche Empfehlungen, wie du sagst, wie kriegt man das System möglichst schnell runter? Gibt es Meditieren, gibt es diese Nadelmatten, wo man sich drauflegen kann? Ist es eine Kryosauna? Was könnte man alles Erdenkliche tun, um das System möglichst schnell runterzufahren?
Eine Kryosauna ist es nicht, denn durch die Kälte fährt Cortisol noch weiter hoch. Supplement-technisch, in Einzelfällen muss individuell abgestimmt werden. Das, was aber grundsätzlich auf die absolute Mehrheit zutrifft, ist Magnesium und Inositol. Gepaart mit nach dem Training einen entsprechenden Proteinshake mit, wenn der individuelle Kohlenhydratbedarf es ermöglicht, entsprechenden Kohlenhydrat. Das heißt, dass du schnell Kohlenhydrate und Protein drin hast. Supplementtechnisch Magnesium, Inositol, dann gegebenenfalls sowas wie Taurin oder andere Formen von Magnesium. Wenn ich von Magnesium rede, rede ich immer von meinem Trikomplex. In einzelnen Fällen individuell kann aber auch eine andere Form hier besser passen. Dann, wovon ich ein Riesenfan bin, ist Musik. Es gibt Musik, die einfach das System runterfährt. Der Klassiker ist Barock-Klassik, Johann Sebastian Bach. Darüber hinaus gibt es natürlich mittlerweile auch andere Optionen. Es gibt mittlerweile auch so, kannst du Musikstücke nach ihrer Frequenz auswählen, also nach den Hertz. Und grundsätzlich die Idee ist, ein niedriger Hertz ist langsamer und hat dementsprechend auch einen Effekt auf das Nervensystem. Also so langsame Musik, also ich gebe da gerne das Beispiel, so klassische Kirchenmusik versus klassische elektronische Musik aus dem Club. Das eine ist sehr langsam, das andere ist sehr schnell, weil es auch grundsätzlich entgegengesetzte Aufgaben übernimmt. Im Club soll es einen anregenden, aktivierenden Effekt haben, während die Kirche ein Ort der Ruhe ist. Als einfaches Beispiel. Dementsprechend Musik auf dem Weg nach Hause zu hören, das ist mittlerweile ja mit Spotify im Auto relativ einfach möglich und auch wer die öffentlichen nimmt, Kopfhörer verwenden und dann entsprechende Musik, die das System runterfährt. Und dann zum Abendessen, again, da brauchen wir wieder individuelle Lösungen, aber die Grundidee ist, was zu finden, das mit minimalem Aufwand zubereitet werden kann, sehr einfach verdaubar ist. Also minimaler Aufwand heißt, sowas wie Fleischbraten läuft nicht. Das dann relativ einfach zubereitet werden kann und auch noch was ist, was relativ einfach zu verdauen ist. Ein Beispiel, das recht beliebt ist, ist Oatmeal oder Porridge, also quasi angeschrotete Haferflocken, bisschen Vanilleprotein rein oder neutrales Protein, je nachdem, was da jemand vorzieht, paar Rosinen, bisschen Zimt oder einfach noch eine Banane dazu und das ist dann einfach löffelbar. Ja, so als ein Beispiel, aber nicht immer nur eins essen, sondern durchrotieren, aber für so eine grobe Grundrichtung und dann am Abend etwas machen, dass das System ebenfalls wieder runterfährt. Wie du schon erwähnt hast, Meditation ist eine Option für manche. Individuell kann es aber was anderes sein. Und dann ist ein guter Indikator, wenn ich dann quasi ins Bett gehe, wie schnell pette ich ein. Wenn du quasi noch 2 Stunden FIFA zockst und dann liegst du im Bett hellwach, das ist nicht gut für deinen Schlaf. Wenn du da so Tracking-Devices verwendest, dann fällt dann relativ schnell auf, dass wenn du noch FIFA gespielt hast, auch dein Tiefschlaf deutlich schlechter ist. Das ist dann so ein Zeichen, okay, solltest du abends was anderes machen. Ja.
Sehr gut. Also ich habe mittlerweile echt Probleme gehabt und habe dann angefangen, einfach nicht mehr spät abends zu trainieren. Das späteste Training, was ich mache, ist um 18 bis 19 Uhr. Das geht noch 3 Stunden vor meiner Schlafenszeit ist okay mit Essen und Runterfahren, aber viel später packe ich eigentlich nicht mehr. Vielen Dank. Wolfgang, ich habe nochmal auf der Liste geschaut und habe noch eine Kategorie gefunden, eine uralte Kategorie, die mir uns aber eigentlich immer sehr viel Spaß bereitet hat. Wollte dich aber trotzdem mal fragen, gibt es noch eine andere Hamza fragt, die du vielleicht, ich habe Bock, diese deutsche Markfrage fand ich schon sehr gut.
Aktuell nicht.
Okay.
Das waren schon 2 heute.
Was war denn die 2?
Wegen der DDR und der Währung.
Ja, okay. Wolfgang, wir hatten mal eine uralte Kategorie.
Wolfgangs Küchenzauber.
Wolfgangs Küchenzauber, richtig.
Und jetzt gibt es eine neue Kategorie. Die heißt Wolfgangs Weinwelt.
Ja, Wolfgangs Winozauber, ja. Ja, das stimmt. Und möchtest du uns da jetzt den Wein der Woche, möchtest du uns den jetzt erklären? Nein.
Ich wollte gerade sagen, wenn du eine spezifische Frage stellst, gerne.
Nee, ich hätte und zwar die Kategorie, die ich gerade angeteasert habe, ist eine schöne Kategorie, die wir zum Ende noch schnell durchgehen können, Wolfgang. Und zwar, du erinnerst dich an overrated oder underrated.
Ah, klar.
Ich habe hier ein paar Begriffe gefunden und die gehen wir durch und du kannst, natürlich können wir dazu beide was sagen. Aber müssen es jetzt nicht super ausschweifen machen, aber so vielleicht 1-2 kleine Erklärungen. Wolfgang, overrated oder underrated? Miniband.
Overrated.
Warum?
Nicht, dass sie schlecht sind. Sie haben ihre Aufgaben. Wenn man aber ein komplettes Training auf Minibands aufbaut, dann ist es, dann schießt es übers Ziel hinaus.
Definitiv sehe ich auch so. Für was benutzt du Minibands? Also wenn du Minibands überhaupt benutzt oder wo siehst du deren Haupteinsatz?
Ich benutze sie gar nicht. Man kann sie aber benutzen, gerade zu Beginn des Trainings für gewisse Aktivierungsarbeit.
Ja, genau. Also so sehe ich es auch. Diese ganzen Übungen mit, das sieht man auf Instagram immer wieder häufig von Mädels, die genetisch schon eine sehr, sehr gute Disposition haben und einfach per se schon sehr fit aussehen. Und die machen dann irgendwelche Übungen fürs Gesäß, wo man auch denkt, da gibt es auf jeden Fall bessere Übungen als diese Miniband-Übungen. Okay. Faszienrollen, Wolfgang.
Overrated, ganz klar.
Sehe ich auch so. Wann benutzt du sie? Wie benutzt du sie?
Also die Faszienrolle kann ein paar Sachen wirklich gut. Das IT-Band zu lösen, indem man das untere Drittel der Außenseite des Oberschenkels rollt, sodass man was spürt, aber es kein Schmerz ist, ist da ein einfacher Weg, da ein bisschen Spannung rauszunehmen. Als zweite würde ich noch sagen, so BWS-Crunches, um die BWS ein bisschen zu bewegen. Und danach war es das eigentlich schon, für was sich die Rolle tatsächlich eignet. Hast du noch was?
Ja, ich benutze sie manchmal, um die Torkolumbalfaszie über das Bindegewebe etwas weich zu machen, wenn es denn sehr stark verklebt ist. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Immobilität im Lendenwirbelbereich haben oder im Beckenbereich, im Kreuzbeinbereich, im Beckenschaufelnbereich, dann wird durch eine sehr lange Zeit der Immobilität auch das Bindegewebe immobil und dann kann man mal Therapie vorbereitend oder ergänzend mit der Black Roll das Fasziengewebe freimachen. Das finde ich noch sinnvoll, aber ansonsten in meinen Augen auch overrated. Okay, Wolfgang, Yoga.
Die Frage würde ich gern aufsplitten. Overrated von Leuten, die Yoga machen, underrated von Leuten, die kein Yoga machen.
Ah, okay, das ist die beste Antwort, die man hätte geben können. Ja, stimmt, ja. Ja, vollkommen richtig. Also, Yoga finde ich, ich finde Yoga mega gut. Würde mir wünschen, dass ich es häufiger mache. Zum Beispiel, wenn ich beim DFB bin, da mache ich morgens manchmal so 10, 15 Minuten wirklich so ein easy Yoga-Flow, weil ich häufig nicht viel Zeit habe. Und denke mir dann so einfach klassisch mit Dupe und denke mir, ey, es ist echt cool. Also du fühlst dich gut, du hast deinen Körper so ein bisschen aktiviert, du bist ein bisschen geschmeidiger geworden. Also finde ich wirklich gut. Aber ja, die Yoga krass feiern, die also die nichts anderes machen außer Yoga, finde ich auch, ist ein bisschen overrated. Wolfgang, ja. HIIT-Training.
Okay, mit 2 i oder mit 1 i?
Mit 1 i.
Macht es noch jemand?
Ja, also selbstverständlich. Ich bin mir sicher, es gibt sogar Kurse dazu. Also der Unterschied ist zwischen High-Intensive-Training und High-Intensive-Intervall-Training.
Genau.
Deswegen hat Wolfgang gefragt.
Ja, also HIIT ist High-Intensive-Intervall-Training. Das sind quasi Intervalle mit relativ kurzer Belastung. Ich weiß gar nicht, ob das definiert ist. Aber ich würde grundsätzlich sagen, wir sind da irgendwo bei Intervalllänge von, ja, 60 Sekunden max, während HI-Training ist High-Intensity-Training. Begründer ist Mike Menzer gewesen in den 70ern, der das wahrscheinlich am populärsten gemacht hat, ist Dorian Yates in den 90ern. Die Grundidee ist quasi pro Übung nur einen Satz zum Maximum zu machen. Das ist quasi auf einen schweren Satz steigern. Dann hängt es natürlich ein bisschen aus, wie viele Aufwärmsätze du machst. Grundsätzlich aber, du wärmst dich auf und machst dann nur einen einzigen schweren Satz. Da gab es dann ein paar Ausreißer, die sogar nur einen einzigen Satz gemacht haben. Also nichts mit Aufwärmen und so, sondern einen einzigen Satz. Das halte ich nicht so für ideal, weil du brauchst, es geht weniger um die Verletzung, sondern es geht mehr darum, dass du dich quasi das System aktivierst und dafür sorgst, dass das System maximalen Leistungsoutput bringen kann. Ja, es ist so. HIIT-Training ist eine Form des Trainings, die grundsätzlich nicht schlecht ist, jedoch halt auch nicht, es geht nicht ewig gut. Also das kannst du mal ein Weilchen machen und dann musst du wieder wechseln. Das ist dann ja zu einseitig, das heißt, das Plateau kommt. Gleichzeitig ist natürlich auch der Faktor Work Capacity vernachlässigt, denn wenn du immer nur wenig Volumen machst,
okay.
Das war jetzt keine Overrated, Underrated. Also, lass mal so sagen, HIT im Kontext des Krafttrainings ist overrated.
Okay.
Denn die Anzahl derer, die tatsächlich Erfolg damit hatten, ist verschwindend gering. Ganz im Gegenteil, also wenn wir uns Bodybuilding anschauen, ist definitiv ein hochvolumiger Ansatz statistisch der wesentlich erfolgreichere.
Okay. Und das Letzte, was ich für heute machen würde, ist der Belt Squat.
Underrated.
Okay, sag noch 2, 3 Sachen dazu.
Der Belt Squat, also die größte Hürde mit dem Belt Squat ist es, eine Maschine dafür zu haben. Das erste Mal, dass ich den Belt Squat verwendet hatte, war, als ich in Columbus, Ohio bei Westside Barbell war. Das ist mittlerweile über 10 Jahre her. Davor kannte ich ihn quasi nur von YouTube und Bildern. Und dort gab es den ersten und dann habe ich den verwendet. Und der große Vorteil ist, in einer regulären Kniebeuge hast du entweder die Stange auf dem Nacken oder vorne bei der Frontkniebeuge. Das bedeutet, du hast eine vertikale Ladung der Wirbelsäule. Beim Belt Squat hast du einen Gürtel um die Hüfte. Das heißt, das Gewicht liegt quasi auf deinem Becken. Das heißt, du hast keine direkte Ladung, keine vertikale Ladung auf den Rücken. Der Vorteil hier ist natürlich, dass du gerade, wenn du dem Rücken etwas Pause geben möchtest oder wenn du mit einem Volumen arbeiten möchtest, das zu viel ist für den Rücken oder wenn du eine weitere Beinübung einbauen möchtest, die eben nicht den Rücken belasten soll, dass das eine sehr schöne Möglichkeit ist, Beinmuskulatur zu überladen, ohne dass der Rücken trainiert wird. Der große Nachteil ist die Verfügbarkeit. Also mittlerweile gibt es immer schon wieder mehr Belt Squat Maschinen. Aber ich selbst habe keine und mir fällt im Moment auch nur ein Studio ein, das eine hat. Ich weiß, dass es mehr im Angebot ist. Ja.
Ja, sehr gut. Also Wolfgang, vielen Dank. Ich habe noch ein paar andere Begriffe drauf, aber sehr, sehr gerne schickt uns Begrifflichkeiten, gerne auch Listen zu Overrated, Underrated, dann gehen wir die auf jeden Fall nochmal durch. Wenn das extrem viele werden, können wir vielleicht auch mal eine halbe Folge dazu machen. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wolfgang, vielen Dank für deine Zeit und ja, mir fällt nichts mehr ein. Alles Gute und eine gute Woche.
Ciao und gute Woche.